Das ist der nächste Punkt. Die nationale Identität, sagt ein Rechter, wird durch Volksfremde im Volk zerstört. Der erste Punkt war, der Rechte entdeckt soziale Nöte im Volk. Er erklärt die sich so und seinen Wählern, dass ein Staat sich an der Volksgemeinschaft versündigt, indem er Volksvermögen von innen nach außen verteilt, Fremde teilhaben lässt an etwas, das denen gar nicht zusteht. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Der Glaube an diese Volksgemeinschaft, ja, die eine nationale Identität auszeichnet, das ist der nächste, vielleicht sogar wichtigste Sorgenpunkt aller Rechten. Das Volk und seine nationale Identität. Da reden wir jetzt nicht mehr über Arm und Reich und Geld, das von innen nach außen fließt. Nationale Identität, da liegen die Schäden, die da bilanziert werden, auf einer ganz anderen Ebene. Und zwar auf dieser. Die nationale Identität, die gegen Volksfremde verteidigt werden muss. Dazu sagt wieder der Gauland: Es ist, liebe Freunde, eine Politik der menschlichen Überflutung. Es ist der Versuch, das deutsche Volk allmählich zu ersetzen durch eine aus allen Teilen dieser Erde herbeigekommene Bevölkerung. Menschliche Überflutung, man hört schon, da wird nicht mehr finanziell, geldmäßig argumentiert. Da geht es um Höheres, nationale Identität. Menschliche Überflutung. Mal so unter uns gesprochen, was ist denn so schlimm daran? Wenn jetzt Leute anderer Hautfarbe mit anderen Kleidern und anderen Essgewohnheiten hierher ziehen und sich irgendwo eine Wohnung mieten, vielleicht auch in unserer Nachbarschaft. Was ist denn daran so unerträglich? Nicht, dass ich die Frage bagatellisieren will, sondern ich möchte die Aufmerksamkeit dafür schärfen. Worin eigentlich der Gesichtspunkt liegt, warum die Rechten das für so unerträglich halten. Also was ist schlimm daran? Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Volk und Bevölkerung? Was geht denn kaputt, wenn die Leute, die in diesem Land leben, am Ende zusammengewürfelt sind, aus welchen die aus Syrien zugewandert sind, aus Irak und Afghanistan, aus Rumänien und Polen sind sie ja eh schon. Was ist denn daran so furchtbar? Für den Rechten ist es furchtbar, weil seine Idee, was ein Volk ist, dadurch, dass andere Bestandteile aus anderen Völkern da hineinversetzt werden, zerstört wird. Die Idee des Rechten ist, soeben schon angesprochen, das Volk ist ja nichts, das einfach durch eine staatliche Gewalt zusammengehalten und zusammengewürfelt wird und dann mit einem deutschen Pass ein Merkmal bekommt, an dem man erkennen kann, das ist deutscher Staatsbürger. Sondern nach seiner Vorstellung ist das Volk so etwas wie eine vorpolitische Größe, eine vor allem Staat existierende, quasi natürliche, einheitliche, homogene Masse, die mit Fremdem unverträglich ist. Der Staat ist sowas wie der Damm gegen alles Fremde. Diese Vorstellung, die wird für den Rechten mit Füßen getreten, verletzt, wenn ein Staat sich auf den Standpunkt stellt: Ich schütze gar nicht diese homogene Volksmasse, deren Diener ich bin, sondern ich öffne die Grenzen und lasse die Fremden hinein. Und die werden dann sortiert und manche kriegen eine Aufenthaltserlaubnis, manche nicht. Einige von denen auch irgendwann sicher die deutsche Staatsbürgerschaft. Dabei könnte der Rechte, der so schimpft über diese Politik, am Import der Flüchtlinge noch bemerken, wie falsch sein Urteil ist. Der Import von Flüchtlingen beweist die Wahrheit von Volk, dass ein Staat das Volk schafft, dass er mit seiner Hoheit die Grenze öffnet und beschließt. Ja, den und den und den, den lasse ich rein, und zwar in folgenden Größenordnungen. Und die kriegen eine Staatsbürgerschaft, jetzt oder später. Da ist mit Händen zu greifen, dass die rechte Vorstellung ein Kopfstand ist. Dass es nicht stimmen kann, dass das Volk die vorgängige Größe, der Staat die später hinzutretende, quasi beschützende Kapsel ist, die dieses Volk umsorgt. Umgekehrt, der Flüchtlingsauftrieb beweist, der Staat mit seinen hoheitlichen Entscheidungen kreiert dieses Volk und entscheidet, wer dazugehört und wer nicht. Das können die Rechten nicht glauben, dass es so ist. Das können sie einfach nicht glauben. Und diesen Glauben, den drücken sie in dem Vorwurf aus, dass sie sagen, Merkel ist eine Diktatorin gegen das eigene Volk. Das meinen sie damit. Dass diese Frau per Gewalt dem Volk etwas antut, das dem Charakter und Geist eines Volkes zutiefst widerspricht, aus ihm heraus gar nicht gewollt sein kann, deswegen nur als diktatorischer Akt denkbar ist, der in Berlin von Merkel ausgeheckt wird. Diese Fiktion, dass es vor aller Politik so etwas gibt wie eine Volksidentität, ein gemeinsames, das alle Volksgenossen zu einem Kollektiv vereinigt. Diese Vorstellung, die sich machen, die braucht eine inhaltliche Füllung. Worin genau besteht denn jetzt die Eigenart derer, von denen man sagt, die sind wegen ihrer Eigenart ein zusammengehöriges Ganzes? Würde man einfach nur auf das banale Faktum zurückgehen, ja, zeig mir deinen Pass und ich sag dir, wer du bist, Deutscher, steht ja drin, dann hätte man ja doch bloß den Stempel der Gewalt als Merkmal des Deutschseins aufgerufen. Genau das darf ja nicht sein. Volk soll ja eine vorgängige Größe sein. Und also ist der Geist lebendig, Merkmale für ein Volk zu kreieren, zu erschaffen, zu erfinden, die eine Gemeinsamkeit hergeben müssen. Und man merkt bis hierher, obwohl ich mich mit dem Thema jetzt für den Augenblick gar nicht befasse, vieles von dem, was ich jetzt an den rechten Überlegungen und Gedankengängen darlege, ist überhaupt kein Privileg der Rechten. Eine nationale Identität und eine Volksgemeinschaft kennen auch die guten Demokraten und etablierten Parteien und Feuilletonisten. Was ist also deutsch? Diese Behauptung, es gibt vor allem Staat ein gemeinsames, das das Volk zusammenschweißt. Das weckt das Bedürfnis nach gemeinsamen Merkmalen. Ja, und welche haben wir denn da? Da gibt es eine große Palette im Angebot. Die einen sagen, ja, das ist die Kultur, die Deutschen zu Deutschen macht. Und dann kommen sie wie immer mit Goethe und Beethoven an. Das ist deutsch. Kultur, Goethe und Beethoven hören. Das soll ein einigendes Band, eine gemeinsame Eigenschaft sein, die auch die Leute einschließen soll, die nicht wissen, wie man Goethe schreibt und Beethoven nicht leiden können. Die Sprache ist so ein zweites Angebot. Die Sprache ist das Gemeinsame. Das macht die Menschen zu Deutschen. Die deutsche Sprache, fast schon lächerlich darauf hinzuweisen, wenn man in der Zeitung liest, es gibt 12,5 Millionen funktionelle Analphabeten. Wer aber sagt, die Sprache macht die Deutschen zu Deutschen? Naja, der sagt eben, die Legastheniker sind schon eingeschlossen. Die Schweizer und Österreicher, die dagegen perfekt Deutsch sprechen, sind ausgeschlossen. Manche sagen, wir können auch die Religion uns als Merkmal vorstellen und sagen, das Christentum ist der verbindende Geist. Der macht Deutsche zu Deutschen. Der Islam jedenfalls nicht. Der ist das Fremde, das gehört nie dazu. Den Bilderbogen kann man fortsetzen, man kann das Schicksal aufrufen, die gemeinsame Geschichte. Hitler ist bis zum Blut gegangen und stellt sich die Sache vor, wie das Volk sei eine ausufernde verwandtschaftliche Beziehung, wo aus der Familie heraus durch Blutsverwandtschaft ein immer größerer Clan entsteht, der am Ende ein Volk ausmacht. Das ist aus der Mode, das ist ja auch schief gegangen. Aber was jetzt dieser geistigen Bemühung eigen ist, das ist, es gibt nie unter denen, die diese Diskussion führen, eine wirklich abschließende Einigkeit. Was genau ist es denn jetzt, was die Merkmale des Deutschen sind? Nicht mal beim Islam, wo man noch denken könnte, naja, der gehört doch explizit wohl nicht dazu. Denkt mal daran, dass der vorletzte Bundespräsident Wulff noch die Parole vertreten hat, der Islam gehört zu Deutschland. Also es gibt überhaupt keine Einigkeit in dieser Diskussion unter denen, die auf der Suche sind nach Merkmalen des Deutschseins. Aber was die eint, ist die Gewissheit, dass das Gesuchte wirklich auffindbar sein könnte. Die werden sich nicht einig, was das Merkmal des Deutschseins ist, aber dass es dieses Gesuchte wirklich gibt, dass das existiert, das ist ihre Gewissheit. Die Merkmale sind bloß Indizien für eine Identität, aber nicht diese Identität selber. Die sollen Indizien für das echte Deutschsein sein. Und deswegen ist es auch konsequent, dass die sich nicht auf den Standpunkt stellen, ja, wenn wir schon behauptet haben, die Sprache ist das einigende Band, müssen wir die Legastheniker ausbürgern und die Ausländer, die perfekt Deutsch sprechen, einbürgern. So ist es eben nicht. Die Sprache ist da, wie alle anderen Merkmale, Indiz für eine davon getrennte Wesenseigenschaft, die nie gefunden, aber als existent behauptet wird.
Die Russen werden ja auch Griechen. Dann werden ja die Russen auch Griechen. Die kyrillischen Schrift, die ist ja auch erst früher gegangen. Das wäre aber auch jetzt so ein Beweis, wo eben die Sprache eben nicht das Merkmal ist.
Ja, das ist ein Hinweis auf die Widersprüche und Verwicklungen, in die man gerät, wenn man so ein Merkmal als das nationale Wesensmerkmal behauptet, das die Menschen zu einem Volk zusammenführt. Dann kommt man in solche Widersprüche, ja?
An einen Punkt wollte ich mal ansprechen, zum Beispiel das Judentum jetzt nicht als Religionsgemeinschaft, sondern als Volk. Da wurde aber schon lange früher schon von einer Nation gesprochen. Also da hat es einen Theodor Herzl und so noch nicht gegeben. Also da ist ja die Reihenfolge schon als Nation und später ist ja eine Stadt in Israel, das ist ja dann viel später. Da ist ja die Reihenfolge schon so, Volk und dann Staat.
Die Juden sparen wir uns jetzt mal auf und Israel, weil das ein neues Thema ist, das man erschöpfend in so ein paar Sätzen gar nicht beantworten kann. Aber vielleicht kommen wir in der Diskussion mal drauf zurück. Es würde mich jetzt bloß so weit von dem Thema wegführen, dass ich zu den nächsten Argumenten nicht mehr komme. Aber heb's dir mal auf, vielleicht kommen wir in der Diskussion darauf zurück. Ja. Ein letzter Hinweis zu diesem Diskussionswesen, deutsche Wesensmerkmale zu finden. Das, was da an Merkmalen aufgefunden oder erfunden wird, worin besteht sie letztlich? Die Identität, das innerste Wesen eines Deutschen. Das finden Sie nicht unter dem Mikroskop oder durch wissenschaftliche Übungen, sondern die Quelle dieser Merkmale besteht eigentlich in nichts anderem als in der Anpassung an Standards, die in einem Land durchgesetzt sind, die nichts zu tun haben mit menschlichen Eigenarten, die die Menschen so von Geburt an mit sich herumtragen, sondern es sind Anpassungsleistungen an Standards, die in einem Land gelten. Das Christentum zum Beispiel, der Versuch zu sagen, das Deutschsein, besonders im Lutherjahr, das Deutschsein hat sein Wesensmerkmal im christlichen Glauben. Ja, das Christentum ist in diesem Land im Unterschied zu Iran oder Saudi-Arabien der Standard der Religion. Das findet man da vor. Und deswegen ist man geneigt zu sagen, gut, wenn das hier bei uns durchgesetzt ist und die Leute sich danach richten, mehr oder weniger, kann man das ja erwählen und sagen, das ist das Erkennungszeichen für den echten Deutschen. Dass das eine für das andere genommen wird, dass gesagt wird, die Religion ist bloß der Index für das Deutsche, das merkt man daran, dass es jetzt Leute gibt, die vertreten, dass Christlichsein sowas ist wie der Ausweis des Deutschseins, die selber gar nicht christlich denken und gesonnen sind. Es ist ein Treppenwitz von Pegida, dass ausgerechnet in der Ostzone, wo sie 50 Jahre lang überhaupt nicht in die Kirche gelaufen sind, weil sie das entweder nicht mehr durften oder nicht mehr wollten, wo kein Schwein gläubig ist, ausgerechnet dort machen sie eine Bewegung zur Rettung des christlichen Abendlandes. Die haben mit Christentum überhaupt nichts am Hut. Die wollen gar nicht den lieben Gott anbeten, aber sie haben den lieben Gott und den christlichen Glauben als Statthalter des Deutschen, als Index nationaler Identität aufgegriffen. Und in dieser Hinsicht verteidigen sie jetzt das Christliche gegen das Islamische, obwohl sie selbst mit dem Christentum so wenig am Hut haben wie mit dem Islam, was den Glaubensinhalt angeht. Bei Essgewohnheiten gibt es Merkwürdigkeiten ähnlicher Art. Das ist ebenso durchgesetzt in Bayern. Sollen sich Historiker überlegen, warum? Dass man hier Schweinebraten von Haus aus isst. Na gut, es gibt ganz viele in dieser rechten Bewegung, die sind sich ganz sicher, der Schweinebraten, das ist deutsch, der Döner passt überhaupt nicht zum Deutschsein. Und dieses Argument vertreten Leute, die selber gar keine Fans vom Schweinebraten sein müssen, sondern sich vegan ernähren.
Ich kenne da ein Video von einer Kopf der rechten Bewegung, der das ziemlich klar sagt, der erklärt in einem Interview, warum er kein Döner, sondern nur so Wiener, ja, irgendwie so ist, so Hot Dogs, die es mit dem Wien gibt, und zwar schon ähnlich. Und zwar sagt er, der Döner, da die haben schon Schnecken, aber als Österreicher isst man halt das andere.
Mhm. Ja, das ist eine interessante Überlegung, ja, weil er sagt, die Verbindlichkeit ist an der Essgewohnheit wichtiger als der Inhalt dessen, woran man sich gewöhnt. Dass es sich gehört, so zu essen, ist wichtiger als das, was man isst. Und die Frage, ob es schmeckt. Das wäre jetzt mein nächster Gedanke gewesen, ja. Dass das so ein Widerspruch ist, auf den du zielst mit deinem Beispiel. Dass die Sache mit der nationalen Identität so eine Harmlosigkeit gar nicht ist, wo man sagen könnte, na ja, jetzt haben sie in die Welt geschaut und entdecken so, bei den Zeitgenossen gibt es verschiedene Gemeinsamkeiten und die zählen sie jetzt auf. Und dann treffen sie mehr oder weniger gut den Umkreis der Gemeinsamkeiten. So ist es gar nicht. Die Merkmale, die sie sich rausgreifen und dann zum Ausweis nationaler Identität erklären, die sind die Forderung, einer Eigenschaft zu genügen. Also hier in Bayern kennt ihr doch den Spruch, sagen die Leute, so sind wir, so sammer, sagen die hier, ne? So sammer, und so kürze ich's auch. Das ist der dialektische Gedanke, zu behaupten, so sind wir, also eine Eigenschaft über sich zu sagen, von der man gleichzeitig sagt, die erhebt man als Forderung gegen alle anderen. Nationale Identität ist keine Eigenschaft, sondern eine Forderung, sich ihr anzupassen. Das ist für Identität im arglosen Sinn eine sinnlose Übung. Wenn ich sage, ja, da ist einer blond, das ist seine Eigenschaft, dann ist einer halt blond, der blond ist. Das muss man nicht fordern, das ist wirklich so. Aber nationale Identität ist dieser Widersinn. Etwas als Eigenart zu behaupten und um das Ausgrenzende des Fremden daran darzutun, es gleichzeitig als Forderung zu erheben.
Ja, warum sollten es mir gefallen lassen, wenn man gesagt kriegt, du Nazi-Hure, du Nazi-Schwein, für sie soll ich die Rente zahlen? Ich habe alles erlebt. Ich kann dir damit super bringen, gute
Wohnung. Ich kann jetzt nicht ganz folgen, wer sie da beschimpft.
Ja, die.
Wer sind die?
Ja, die, wo reinkommen. haben Akkord gearbeitet, wir haben Nachtschicht gearbeitet. Wir haben ohne Essen, ohne Kaffee Nachtschicht gemacht. Wir haben die Soldaten, wie es gekommen haben. Wir sind auch keine Kriegsflüchtlinge. Wir kennen die Kriegsflüchtlinge, wie die Rastland gekommen haben, die Verwundeten. Ohne Beine, ohne Arme. Und muss das Schulhaus räumen. Mit 12 Jahren. Wir haben kein Essen gekriegt mehr. Und die kriegt man alles. Die kriegt das Geld, die kriegt, ja. Und die müssen uns noch beschimpfen lassen.
Ich würde mal.
Nicht wir allein, sondern das sagen andere Frauen auch.
Ich würde dazu zunächst zweierlei anmerken. Der erste Punkt ist der, den ich versucht habe vorher zu erläutern. Ich würde Ihnen sagen, wenn Sie mit der Rente, die Sie beziehen, schlecht zurechtkommen, das verstehe ich wohl, ja, davon gibt es viele Menschen. Ja, Moment. Wenn Sie mit der Rente schlecht zurechtkommen, die Sie beziehen, davon gibt es sicher viel mehr Menschen hierzulande, ja, dann wäre meine Konsequenz, die Verbesserung der Rente zu verlangen oder zunächst wenigstens zu ergründen, warum ist sie denn so niedrig, obwohl Sie ein Leben lang gearbeitet haben.
Wie ich am Anfang habe, hat es 91% Rente gegeben. Wie die Wiederwahlen und wie es ist, haben sie es auf 70% runtergeschaufelt. Und jetzt haben wir 40.
Ne? Eben. Warum ist also Ihre Rente so niedrig? Das Beispiel, nee, warten Sie mal, Sie müssen jetzt viel Geduld haben. Nein. Was Sie gerade gesagt haben, ist eigentlich die Widerlegung Ihrer ersten Behauptung. Sie sagen, die Rente, die hat der deutsche Staat abgesenkt nach der Wiedervereinigung, weil er insgesamt seine politische Eroberung mit 20 Millionen neuen Mitgliedern finanzieren wollte. Bitte, dann ist aber der deutsche Staat mit seiner Rentenpolitik der Grund für die Niedrigkeit ihrer Rente und nicht der syrische Flüchtling, der jetzt hier anklopft.
Jetzt sag ich Ihnen,
Sie verwechseln zwei Sachen.
Bosnien ist schon 11 Jahre kein Krieg mehr. Aber die sitzen alle in Deutschland und lassen sich bezahlen.
Ja, aber das hilft jetzt nichts, weil Sie dasselbe Argument wiederholen. Verstehen Sie? Sie sagen mit Ihrem Beispiel selbst, die Rentenkürzung, die Sie erfahren haben, das war eine politische Entscheidung dieses Staates. Ja, auf diesem Standpunkt stehen die. Die wollen mit ihrer Rentenkasse, die Wirtschaft nicht über Gebühr belasten, denn die Rentenbeiträge müssen ja von den aktiven Arbeitenden entrichtet werden. Aus denen werden die alten Rentner bezahlt. Und es ist ein Hindernis für das wirtschaftliche Wachstum und deswegen steht der Staat auf dem Standpunkt, die Beiträge in die Rentenkassen, die müssen gebremst werden. Das werden sie auch. Die werden gedeckelt des wirtschaftlichen Wachstums wegen, das nicht beschädigt werden soll. Deswegen kriegen Leute bei uns immer weniger Rente. Demnächst in 20 Jahren sind das noch 43% der Nettobezüge. Bitte, was hat denn das mit den Flüchtlingen zu tun, die jetzt hier reinkommen? Sie suchen sich den falschen Gegner aus.
Ja.
Das ist eine Kalkulation, die hat der deutsche Staat gemacht
und
nicht die Syrer.
Zum Arzt gehen, alles selber zahlen? Ja. Muss ich jedes Medikament selber zahlen?
Aus dem gleichen Grund, weil der Staat das Gesundheitswesen so organisiert hat, dass halt die Patienten mehr bezahlen.
Wie die gearbeitet haben, haben unsere alten Leute, solange im Altersheim oder im Krankenhaus leben können, ist und heute nach der Operation mit zwei Tagen kommen sie ins betreute Wohnung und das zahlen selber.
Aber da hat doch die Vorrednerin recht, wenn sie darauf hinweist, genauso sparsam wie ein Staat die Rentenkasse kalkuliert, so wird auch bei den Krankenkassen Beiträgen und Leistungen kalkuliert. Die werden die Beiträge in die Krankenkassen hälftig gezahlt von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Und da steht ein Staat auf dem Standpunkt, er will das Anwachsen dieser Beiträge gedeckelt haben, damit die Wirtschaft, die ja mit den Löhnen auch für diese Beiträge mit einstehen muss, in ihrem Wachstum nicht zu sehr gehindert wird. Darüber können wir uns unterhalten, aber Sie haben in jedem Fall den falschen Gegner vor Augen, wenn Sie sagen, das sei die Schuld der jetzt einströmenden Flüchtlinge. Das kommt aus der staatlichen Kalkulation selber.
Warum macht der Ungar keine reinlassen können? Wenn der Ungar und der Österreicher das durchlassen hätte, dann hat es uns wieder schwemmer. Nicht die Werte, wo es aufbaut, wo es zurückhalten, sondern die Länder rundherum.
Ich habe jetzt eine Antwort darauf gegeben, möchte es jetzt auch mal dabei bewenden lassen. Wir kommen in der Diskussion gerne auf diese und andere Einwände zurück. Ich möchte noch eine Konsequenz ziehen aus dem bisher Gesagten. Also die Verteidigung der nationalen Identität. Die nationale Identität ist der Versuch, die Bemühung der behaupteten Gemeinsamkeit des Volkes Merkmale anzuschaffen. Merkmale, die die wirkliche Einigkeit dieser Gemeinschaft verbürgen. In dem Bemühen will ich noch auf einen Widerspruch hinweisen. Wir hatten geendet damit, dass die nationale Identität, die die Leute da ausbreiten, eine Eigenschaft behauptet, die zugleich fordernd ist. So muss man sein. Das ist insgesamt ein interessanter Widerspruch. Gegenüber dem Staat tritt nämlich der Rechte so auf, dass er sagt, das Volk ist nicht durch deine Gewalt erst geschaffen. Das Volk ist vor dir da. Wir haben Gemeinsamkeiten, Eigenarten, die uns als deutsches Volk zusammenhalten. Und wo er merkt, der Rechte, die staatliche Gewalt verändert die Volkszusammensetzung durch den Zustrom von Flüchtlingen zum Beispiel, hält er das deswegen für so einen Skandal, weil er ja der ganz umgekehrten Auffassung ist, das Volk ist eine Naturgröße, die man nicht durch Gewalt verbiegen und verändern darf. Wenn er aber vom Volk redet und seinen Eigenarten der Rechte, dann kennt er plötzlich die Eigenart des Volkes wie eine Pflicht. So sind wir und so gehört sich's. Und zwar als eine Pflicht gegen jedermann. Burkas und Minarette kann der nicht ertragen. Da ist sein Kirchturm und seine Kleidung nicht bloß seine Eigenart, sondern die Forderung, dass die verbindlich zu sein hat. Also die Gewalt, die er beim Staat nicht leiden kann, in Richtung Volk. Die umgekehrt praktiziert er, sobald er sich auf den Standpunkt stellt, das Volk muss an seiner nationalen Eigenart festhalten und mit Zähnen und Klauen gegen alles Fremdartige verteidigen.